ETH hat Hoga informiert über aktuelle News aus der Welt der Hotellerie und Gastronomie. Von Tipps zur Optimierung des eigenen Betriebs bis hin zu steuerlichen Änderungen in der Branche. Einschalten, zuhören, erfolgreicher werden.
Hallo und herzlich willkommen zu ETH hat Hoga informiert. Heute zum Thema E-Rechnung. Scheint ja ganz viele zu beschäftigen, das Thema E-Rechnung. Um Gottes Willen, was kommt da auf uns zu? Die E-Rechnung ist keine Revolution. Es ist vielmehr eine Evolution. Was wir machen, Rechnungen schreiben, wird nämlich bleiben. Lediglich, wie wir es machen, das Rechnungen schreiben, das ändert sich tatsächlich gravierend und gibt neue Möglichkeiten. Stecken auch Chancen drin, stecken auch vor allem Erleichterungen drin. Und über all das unterhalte ich mich heute mit Hagen Lübcke, der aus Hamburg zugeschaltet ist, wie man nur unschwer erkennen kann. Hallo Hagen.
Hallo Erich. Schön, dass ich hier sein darf. Herzlich willkommen an die Runde.
Ja, wir wollen ja dein Bestes, dein Wissen nämlich über dieses Thema. Und danke, dass du dich den Fragen stellst, die wir dazu haben. Denn davon gibt's gar nicht mal so wenige. Vielleicht als Einstieg die allererste Frage, die natürlich viele beschäftigt, die sich mit dem Thema E-Rechnung und Digitalisierung bis jetzt eher nur, sage ich mal, vielleicht rudimentär im Bereich des Kassensystems beschäftigt haben. Jetzt dehnt sich das Ganze aus, jetzt ist auch die ganze Rechnungsschreiberei mit drinnen und ab 2025 E-Rechnungen, also digitale Rechnungen, da werden wir uns auch noch gleich drüber unterhalten, was ist überhaupt eine E-Rechnung, welche Formate und sowas gilt da, aber was ist das Ziel von diesem ganzen Manöver?
Ja, also letztlich, Hauptziel ist tatsächlich die Eindämmung vom Mehrwertsteuerbetrug. Deutschland prescht da jetzt auch ein bisschen vor. Es ist so ein bisschen Vorreiter, weil die Systeme europaweit noch nicht abgestimmt wird. Aber es ist halt, die Fälle haben sich halt gehäuft. Und das Ziel ist einfach mit dem ersten Schritt, jetzt der Einführung der elektronischen Rechnungspflicht sozusagen vorzubauen, um dann später auch noch weiter Auswertungsmöglichkeiten zu haben, die dann sich darauf anschließen, dass man eben nach den elektronischen Rechnung zum Beispiel beim Bundeszentralamt für Steuern sammelt, also einerseits die Eingangsrechnung, Meldepflichten hat, übernimmt und dann die Ausgangsrechnung, um so abstimmen zu können, kann demjenigen eigentlich überhaupt Vorsteuern ausbezahlt werden, in dem Fall eben nur dann, wenn der Leistende eben auch Umsatzsteuern abgeführt hat. Das ist heute noch relativ schwierig, gerade mit Papierrechnung, auch diese Karusselle, diese Mehrwertsteuerkarusselle, die sich da gebildet haben. Und das ist eigentlich so das Hauptziel. Und ich sag mal, die elektronische Rechnungspflicht, die jetzt kommen soll, ist sozusagen die Vorstufe zu den späteren dann einzuführenden Meldepflichten, die daraus resultieren. Kann man eigentlich so sagen.
Das ist ja etwas, wo ich jetzt mal als Steuerbürger sagen müsste, längst überfällig. Also das System dicht zu kriegen, dass nicht Steuern erstattet wurden, die auf einer anderen Seite gar nie eingezahlt worden sind. Richtig verstanden?
Tatsächlich ja. Also ich denke, das ist in unser aller Sinne. Und von daher kann man das nur gutheißen, würde ich mal behaupten. Und zumal du das ja schon angekündigt hast, ist es jetzt auch keine Revolution, sondern es ist einfach nur eine Fortführung dessen, was wir in vielen anderen Bereichen ja schon kennen.
Kreditkarten zum Beispiel, ne, da habe ich ja auch schon immer diese Transaktionsnummern und diese Nachvollziehbarkeit im Bereich der Kassenführung in der Gastronomie, kennt man das seit Jahren. Andere Branchen sind da bis jetzt nicht so betroffen gewesen davon. Und jetzt eben auch im Bereich der Rechnungsschreiberei. Das heißt, aber wie muss ich mir das vorstellen? Was heißt das jetzt für die Gastronomie? Welche Betriebe sind davon betroffen oder welche Rechnungen sind davon betroffen? Gibt es Ausnahmen?
Also tatsächlich ist es so, dass wir jetzt uns erstmal nur im unternehmerischen Bereich bewegen, im Inland, wenn man das mal so ganz grob sagt, also von Unternehmer an Unternehmer im Inland. Ausnahmen sind natürlich Rechnungen an Endverbraucher, weil, wie gesagt, immer im Hintergrund das Ziel steht, Mehrwertsteuerbetrug zu bekämpfen und die Endverbraucher ja die Vorsteuer an sich per se nochmal ziehen können. Also man kann erstmal grob festhalten, das bezieht sich also auf den unternehmerischen Bereich zwischen Unternehmern, also B2B-Bereich im Inland. Und ausgenommen sind eben der nicht unternehmerische Bereich von einzelnen Personen oder auch nicht unternehmerische oder öffentliche juristische Personen des öffentlichen Rechts, Vereine oder dergleichen, die also sowieso keine Umsatzsteuer und keine Mehrwertsteuer oder keine Vorsteuer im System für sich nutzen. Und von daher beschränkt sich das im Wesentlichen auf diesen Bereich, kann man so sagen.
Das heißt aber, dass jetzt, wenn ich als Beispiel Gastronomieunternehmen hatte, eine Vielzahl an Rechnungen, die jetzt unter dieser 250-Euro-Grenze liegen, auch viele Rechnungen an einzelnen, persönlich nicht bekannten Personen, die dann da ausgestellt werden, diese Rechnungen. Und dann gibt es aber auch die Firmenveranstaltung. Also wenn jetzt, nehme ich mal an, deine Edelatoga Hamburg macht eine Weihnachtsfeier, dann werden diese 250 Euro, glaube ich, nicht mehr reichen. Und dann müsste der Gastronom in der Lage sein, ja, der grinst, ja, dann sollte er in der Lage sein, dir eine elektronische Rechnung zu stellen. Also müsste beides vorhalten, richtig?
Im Prinzip ja. Also es gibt, du sprichst die Ausnahmen an der Kleinbetragsrechnung bis 250 Euro. Die gilt auch nach wie vor. Dennoch in dem Zusammenhang, gerade wenn wir sagen, wir stellen eh um und wenn wir auf die Gastronomie reflektieren, die auch elektronische Kassensysteme schon nutzt, vielleicht sogar noch viel weiter mit kreditorischen Management-System, was die den Rechnungseingang angeht, macht es da dann keinen Sinn, die Ausnahmen jetzt irgendwie dann zu regeln, dass man sagt, bei Großbetragsrechnung mache ich das und bei Kleinstbetragsrechnung nicht, sondern dann würde ich schon darüber hergehen zu sagen, dass man die Rechnung insgesamt elektronisch ausstellt. Ich glaube, diese Ausnahmen betreffen dann eher, weiß ich nicht, vielleicht kleinere Händler oder sonst irgendwas, die dann vielleicht eh noch nicht so weit sind auf dem elektronischen Wege.
Die Kassenhersteller sind ja gerade auch dabei, da entsprechend, sagen wir mal, Lösungen zu implementieren und zu entwickeln. Ich stelle mir das dann so vor, dass wenn jetzt du mit deiner Truppe essen gehst, abgesehen davon, dass du das wahrscheinlich vorher angekündigt und reserviert hast, aber dann, wenn du eben einen Bewirtungsbeleg brauchst, eine Rechnung brauchst und das geht über diese 250 Euro, dann an der Kasse nicht nur bezahlst, sondern auch deine E-Mail-Adresse angeben musst, sollst, um dann diese Rechnung erhalten zu können. Ist, glaube ich, ein
Praktikum. Ja, wahrscheinlich eine Möglichkeit, das so zu machen. Oder man hinterlässt halt die Adresse hat und ist da registrierter Kunde oder vorher hat sich ja vielleicht vorher bei so Veranstaltungen schon abgesprochen, wir kommen, das und das machen wir und dann läuft das ja wahrscheinlich eh über ein Rechnungsfaktura-System und diese Rechnungen werden dann halt in Zukunft elektronisch versendet, wenn sie es nicht heute schon gemacht werden.
Also da, eine Rechnung brauche ich auch heute, dann wird mir die nachgeschickt, manchmal stimmt dann die Firmierung nicht, dann muss ich wieder zurück, muss mich wieder anmelden oder durchfragen, dass die Rechnung korrigiert wird und irgendwann habe ich dann meine korrekte Rechnung, die ich ja deswegen brauche, weil ich ja selber die gezahlte Vorsteuer zurückhaben möchte. Das heißt, wenn die Rechnung nicht ordnungsgemäß ist, kann ich keinen Vorsteuerabzug geltend machen.
Exakt. Genau, das gilt ja heute schon. Also die Bestandteile haben sich auch nicht verändert, die Rechnung enthalten muss. Daran hat sich also nichts geändert. Sie muss halt eben dann in Zukunft nur im elektronischen Format vorliegen. Da gehen wir gleich nochmal im Detail drauf ein, was das im Zweifel bedeutet.
Ja, dann lass uns mal gleich darüber sprechen. Welche Formate werden denn da anerkannt? Was ist denn eine Stand heute ordnungsgemäße elektronische Rechnung?
Also es ist tatsächlich, also wir müssen mal ganz platt sagen, eben nicht die per Mail versandte PDF, sondern es ist ein strukturiertes elektronisches Format nach europäischer Norm. Und da haben sich in den letzten Jahren ja schon einige Formate kristallisiert. Also es gibt zum Beispiel dieses Zugpferd-Format, letztlich das ist mit einer Bilddatei versehen, aber im Hintergrund stecken halt letztlich, ist das eigentlich nur eine Datendatei. Und diese Daten sind halt vorgegeben, also nach Norm, EU-Norm, und die können dann von empfangenden Systemen entsprechend auch verarbeitet werden. Also es gibt diese Zugpferddatei, es gibt die sogenannte X-Rechnung. Aber im Detail, wie die sich jetzt dann unterscheiden, also vom Aufbau her, kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, aber es geht letztlich darum, dass diese Formate der EU-Norm-Vorgabe folgen müssen und dementsprechend reicht es eben nicht aus, wenn ich jetzt einfach eine PDF-Datei per Mail versende.
Also für mein Dafürhalten, die Unterschiede zwischen diesen beiden Systemen, X-Rechnung und Zugpferd, liegt in der quasi Begleitdatei. Dass bei Zugpferd habe ich eine quasi lesbare PDF, so wie wir sie bisher auch kennen, die eben mit diesen XML-Daten angereichert ist. Und bei X-Rechnung habe ich nur noch die XML-Daten, wobei ich persönlich glaube, dass das Thema reine Digitalisierung ohne diese Bild-PDF noch mit dabei gute Chancen hat, weil in Zukunft vielleicht hier wirklich ein elektronisches System, das sich rausbringen, mit dem anderen sprechen wird. Und wenn die Systeme einander vertrauen können, dann werden die Blicke eines Menschen darauf nicht mehr so ganz relevant sein, weil dann kann ich die Daten, also ich werde die immer auslesen können mit einem Programm, aber wenn ich mit einem Editor selber diese Datei öffnen wollen würde, würde ich wahrscheinlich nichts erkennen können.
Nee, das führt ja im Moment dazu, dass aktuell von uns allen auch zur Praktikabilität eher die Formate verwendet werden, wo wir eben noch eine Bilddatei haben, die wir verarbeiten. Aber das wird in Zukunft nicht zwangsläufig notwendig sein.
Rückentechnologie ist da das Stichwort.
Ja, vielleicht.
Genau. Vielleicht, ja. Diese Datei, wenn sie jetzt elektronisch übermittelt wird, das Problem der heutigen einfachen, sagen wir mal, in der PDF, es kann jeder hergehen und eine PDF erzeugen, kann irgendwem irgendwas schicken, den Absender der E-Mail vielleicht sogar noch fälschen, wie auch immer. Wie stellt man dann eigentlich sicher, dass die elektronisch eingegangene Rechnung denn auch wirklich diese Rechnung ist? Also sprich, als Empfänger will ich mich ja davor schützen, dass irgendwelche zufällig reingeschneiten Rechnungen dann auch noch bezahlt werden.
Ja, da gibt es unterschiedliche Systeme aktuell. Also zum einen diese qualifizierte elektronische Signatur nach dem Signaturgesetz ist die eine. Dann gibt es das EDI-Verfahren, Electronic Data Interchange, was ja häufig auch schon oder akzeptiertes elektronisches Verfahren im großen Handelskonzern, das auch schon genutzt wird. Also da muss man sich, also überall da, sage ich mal, wo, ja, wie sagt man, so ein digitaler Fingerprint auch zu sehen ist, dort, darauf muss man sich dann letztlich stützen. Und danach kann man halt auch, ja, erkennen, ob die Datei, die ich da erhalte, letztlich den Anforderungen entspricht und nicht irgendeine Fake-Datei ist. Sich, wie man das sonst anders noch beschreiben soll, aber diese Verfahren gibt es halt, diese beiden.
Es ist bestimmt der eine oder andere dabei, der sagt, okay, die Rechnung kommt per E-Mail an, da habe ich jetzt quasi diesen Datensatz drinnen, den spiele ich dann in meinem System ein, wie auch immer das dann im Detail funktioniert. Vielleicht kannst du da noch dazu was sagen, was da so deine Erwartungshaltung ist. Kommt das dann direkt ins Buchhaltungssystem oder hat er ein Vorerfassungssystem oder? Das wäre der erste Teil der Frage. Der zweite Teil ist, wenn die Rechnung aber dann da ist, die Archivierungspflichten sind ja nicht aufgehoben. Die gelten ja auch dahin weiter. Was hat das mit dieser E-Mail zu tun? Muss ich jetzt meine ganzen E-Mails archivieren oder hat die E-Mail nur die Transportfunktion? Reicht es den Daten? Datensatz zu archivieren und aufzubewahren. Wie ist da deine Einschätzung?
Also die einfache Frage zuerst mit der Aufbewahrungsfrist, also die bleiben gleich, also es gelten auch weiterhin diese 10 Jahre. Allerdings stellt sich auch mal die Frage, wann beginnen diese 10 Jahre? Deswegen empfehlen wir auch immer eher vielleicht 12 Jahre aufzubewahren. Also das ist das eine. Und die erste Frage zielt ja irgendwo... Erich, kannst du mir noch mal kurz wiederholen, die erste Frage?
Die erste Frage ist, wenn die Rechnung reinkommt, also per E-Mail zum Beispiel, hat dann die E-Mail an sich nur eine Transportfunktion, quasi wie der
Ja, klar. Okay, gut.
Kann ich die dann wegwerfen? Muss ich mir jetzt irgendwas einfallen lassen, dass ich auch diese E-Mail in irgendeiner Form gesichert, verschlüsselt, was weiß ich alles, aufheben muss? Oder reicht es, wenn ich diesen in der E-Mail enthaltenen Datensatz archiviere?
Genau, da kommt es halt drauf an. Grundsätzlich kann man sagen, wenn die tatsächlich die E-Mail nur als Transportfunktion dient und eine Datei liefert, die alle anderen wesentlichen Dinge enthält, also alle Daten, die ich dafür brauche und den Datensatz und sonst in der E-Mail selbst nicht noch elementare Dinge für die Rechnung enthalten sind, muss ich die E-Mail per se jetzt nicht aufheben. Aber manchmal kann es sein, dass auch Informationen in der E-Mail noch stehen, vielleicht zur Beschaffenheit oder sonst was von dem gelieferten Gut, dann müsste ich die E-Mail mit aufheben. Und andernfalls geht es nur darum, diesen Datensatz dann letztlich über die Frist dann letztlich aufzubewahren, ja.
Also sprich, wenn rechnungs- und damit steuerrelevanter Text und Inhalt im Textfeld der E-Mail steht, dann muss ich das auch aufhaben, dann ist das Teil des Ganzen. Wenn da nur steht, in einem Anhang finden Sie die und die Rechnung, dann reicht, wenn ich den Anhang habe. Okay. Manche Anbieter, haben sich ein Portal eingerichtet. Die schreiben dann nur eine E-Mail. Du kannst deine E-Mail, deine Rechnung dort und dort dir runterladen. Ist sowas besser als per E-Mail zu schicken?
Ob das besser ist, weil dieses Portal selbst dient aber auch nicht, also oder erfüllt auch nicht zwangsläufig die Voraussetzung nachher auch der Archivierung. Also entscheidend ist, dass man die Daten, die man bekommt, sicher archiviert, und zwar über diesen 10 Jahr, mindestens 10 Jahreszeitraum. Und ich denke mal jetzt irgendein Portal, cloud-basiert, was vielleicht nicht GOBD-konform irgendwo hinterlegt ist oder auch vielleicht gar nicht langfristig gesichert werden kann, dient sicher nicht dazu, sondern da gibt es andere, ich sage mal, Archivierungsprogramme, die man nutzen kann. Wir selber nutzen ja auch solche Programme über unser Unternehmerportal PISA und PISA Finanzen, was unsere Mandanten kennen. Ich denke, alle Mandanten auch der ETL-Gruppe, Atoga ETL-Gruppe, die das nutzen. Also darauf sollte man schon achten. Das ist ja erstmal nur ein Weg, wie kommt die Rechnung her? Wenn ich sie runterlade aus einem Portal, reicht es nicht, dass ich dann irgendwie sage, da muss ich nichts mehr tun. Wie weit sind die an dem Portal? Das ist ja nicht mein Bereich, über den ich, sage ich mal, verfügen kann über die nächsten 10 Jahre, sondern ich muss sicherstellen, dass diese Datei, die ich dann in dem Fall runtergeladen habe, bei mir so lange elektronisch gesichert ist, dass dann später mal die Finanzverwaltung darauf zugreifen kann, wenn sie das dann möchte im Rahmen einer Betriebsprüfung.
Also sehr guter Punkt von dir. Es reicht nicht zu sagen, die Rechnung liegt ja bei den Stadtwerken in deren Portal. Genau. Es ist in der Verantwortung des Unternehmers, diese Rechnung auch selbst zur Verfügung zu haben, für den Fall, dass es dieses Portal irgendwann nicht mehr gibt. Das ist genau, gut rausgearbeitet, Hagen, genau das ist der Punkt, auf den es da zu achten gilt. Du, ich habe noch was anderes, nämlich diesen ganzen Wust, wenn ich sage, ich gehe her und elektrisiere.
Wir sind schon elektrisiert.
Ich elektrisiere immer mehr, so wollte ich sagen. Ja. Dann wünsche ich mir ja Automatisierung. Ich höre standardisierte Daten, ich höre digitale Daten. Jetzt möchte ich das miteinander verbinden. Ich will doch keine Arbeit mehr damit haben. Eingangsrechnung und Rechnung schreiben ist ja jetzt nicht jedermanns Lieblingsbeschäftigung. Siehst du darin jetzt auch Vorteile? Kommen wir dem Schritt ein Stück näher?
Also ich finde schon, dass man da ganz viele Vorteile sieht in der elektronischen Rechnung. Also unabhängig davon, dass jetzt vielleicht der Mehrwertsteuerbetrug für uns alle eingedämmt wird, sondern es ist ja für uns selber auch insgesamt kostengünstiger, allein vielleicht im kleinen Teil, dass man sagt, man spart Porto, das ist vielleicht nur der kleine Teil, aber auch die Arbeitszeit, die man spart, die man dort einsetzt. Ich muss eine Rechnung erstmal schreiben, vielleicht ausdrucken, eintüten und verschicken. Allein das, würde ich sagen, reicht schon als Vorteil aus, um die E-Rechnung vielleicht als Chance auch zu sehen. Es ist einfacher archivierbar. Ich habe vielleicht den Zwischenschritt nicht nochmal, dass ich selber digitalisieren muss, auch da wieder Personal einsetzen muss. Und letztlich, die Verarbeitung an sich auch, dass wir dann vielleicht dahin kommen, dass sie schneller verarbeitet wird und vor allen Dingen fehlerfreier verarbeitet, weil die Daten dann, wenn sie erstmal elektronisch vorliegen, auch elektronisch verarbeitet werden, ohne dass an dieser Schnittstelle vielleicht auch noch, soll man sagen, menschliche Fehler gemacht werden können. Und wenn man dann noch denkt, dass, und das hoffen wir tatsächlich alle, diese Mehrwertsteuerkarusselle, die Betrügereien, die uns wirklich viel, viel Geld kosten, das ist einem, glaube ich, gar nicht so bewusst, dann ist das insgesamt, finde ich, sind das genug Vorteile zu sagen, jo, wir stellen uns jetzt einfach mal der Umstellung, zumal wir ja auch ein bisschen Zeit haben. Sind wir noch gar nicht so im Detail drauf eingegangen, ne, Erich. Also es gibt zwar Übergangsfristen jetzt auch, da können wir dazu ja noch ein bisschen was sagen.
Ja, gerne. Also
ja, gut, kann ich auch direkt weitermachen. Also es ist ja so, dass ab 1.1.25 die Verpflichtung gilt für die elektronischen Rechnungen. Es gibt allerdings auch Übergangsfristen, noch 2 weitere Jahre. Was jeweils die Rechnungsaussteller angeht. Das heißt, ich bin im Zweifel bis Ende 26 nicht zwangsläufig verpflichtet, eine elektronische Rechnung zu erstellen. Ich kann das aber, wenn zum Beispiel der Empfänger zustimmt dazu. Umgekehrt, und das ist, glaube ich, aber viel wichtiger, bedeutet das aber, dass wir, wenn wir Rechnung empfangen, wenn wir also jemanden haben, einen Leistenden, dann und wir empfangen die Rechnung, sind wir im Prinzip verpflichtet, jetzt ab Anfang nächsten Jahres auch eine elektronische Rechnung empfangen zu können. Und darauf müssen wir uns halt jetzt drauf vorbereiten. Und viele, ich sag mal, Programme können das schon. Wir nutzen hier ja PISA Finanzen. Also wir haben ja auch ein Modul, wo wir sagen, da können die Daten elektronisch angeliefert werden, und viele andere Softwareanbieter können das letztlich auch. Und es wird jetzt eben darum gehen, dass wir das jetzt schnellstmöglich machen und nicht uns darauf verlassen, zu sagen, wir machen es dann erst in 2,5 Jahren, sondern ich würde schon sagen, wir sollten jetzt damit starten, so schneller ran wie möglich, weil wir haben es ja gerade besprochen, Vorteile sind da. Jetzt geht es eher darum, dass die einzelnen Softwareanbieter der einzelnen Steuerpflichtigen, der Unternehmer, dann vielleicht schon mal darauf hingewiesen werden, sag mal, wie macht ihr das eigentlich? Habt ihr euch da schon Gedanken zu gemacht? Und da können wir sicherlich auch bei unterstützen. Also wir können gucken, dass wir sagen, wir können auch nochmal Merkblätter rausgeben. Wir können versuchen, jetzt zu sensibilisieren, zu sagen, geht da jetzt ran und verlasst euch nicht so sehr auf die Übergangsfristen, die es da gibt.
Das heißt, dein Tipp und dein Rat ist ganz deutlich, jetzt schon so schnell wie möglich da reinzugehen und das die E-Rechnung möglich zu machen. Ich habe in der Pressemitteilung dazu auch irgendwas gelesen von Unternehmen über und unter 800.000 Euro. Das bezieht sich dann auf Fristen auch nochmal.
Also ist ja, ich will ja vielleicht gar, ich merk's schon, ich will ja gar nicht so sehr ins Detail, einfach weil ich glaube, dass diese Fristen auch mit diesen 800.000, es gibt also diese 2-Jahres-Frist, dass man in der Zeit quasi noch nicht die Rechnung ausstellen muss, empfangen müsste man sie aber. Und dann gibt es nochmal eine Verlängerung, ein weiteres Jahr, das betrifft dann quasi Unternehmen, die bestimmte Größen nur erreichen. Es sind, ich glaube, 800.000 Euro Jahresumsatz. Aber die Frage ist ja auch, ist das überhaupt praktikabel? Wir können ja gar nicht empfehlen, wir können weder den Unternehmen, die vermeintlich so klein sind, empfehlen, dass sie es nicht machen, noch dem Auftraggeber, der die Rechnung empfängt, das empfehlen, dem noch viel weniger, weil es muss sich ja die Frage stellen, woher weiß ich denn, dass derjenige tatsächlich nicht verpflichtet ist, schon eine elektronische Ausgangsrechnung zu bekommen. Und das würde im Umkehrschluss für mich ja bedeuten, dass ich im Zweifel, wenn die NR verpflichtet wäre, diese Rechnung elektronisch zu erstellen und ich aber eine Papierrechnung von ihm bekomme, habe ich eventuell ein Problem, dass ich die Vorsteuer gar nicht ziehen darf, weil dies halt eben nicht mehr ordnungsgemäß ist. Und in dieses Risiko würde ich mich als Rechnungsempfänger gar nicht begeben wollen, sondern dann würde ich im Zweifel, wie gesagt, erstens darauf bestehen, dass ich auch eine elektronische Rechnung bekomme oder ich müsste halt selber überprüfen, ob der diese Grenzen überhaupt erreicht hat. Das ist ja eigentlich nicht praktikabel. Deswegen sagen wir, unabhängig von der Größe, macht es überhaupt keinen Sinn, darauf zu reflektieren und würden auch all unseren Mandanten, die vielleicht diese Größenordnung nicht reißen, auf keinen Fall empfehlen, weil sie selber in eine Lage gebracht werden, dass sie im Geschäftsverkehr vielleicht irgendwann auch ausfliegen. Also weil der Einzelne gar nicht mehr bereit ist, mit jemandem dann zu arbeiten, wo er gar nicht sicher sein kann, dass wenn er eine Rechnung hält, die Vorsteuer nicht ziehen kann.
Okay, ich fasse zusammen. Ausreizen der Fristen und warten bis ans Ende in der Hoffnung, dass dann doch wieder alles beim Alten bleibt, ist unsinnig, führt eher dazu, dass man sich rauskegelt. Und der Punkt, den du gerade gesagt hast mit dieser Ausnahme und den 800.000, kann ich total nachvollziehen, ist ja gar nicht belegbar. Das heißt, wenn ich annehmen muss, mit dieser 800.000 gar nicht stimmt, da muss ich ja mein Rechnungsaussteller, der müsste mir ja die Dezember BWA vom Vorjahr oder seine Bilanz geben, wo dann irgendwo drin steht, dass er unter 800.000 war. Das macht ja keiner, ist ja lebensfremd. Also das wird nicht passieren. Also Vorbereitung heißt an der Stelle die Dinge jetzt beim Schopf packen und die Vorteile, die sich damit ergeben, so früh wie möglich auch für sich zu nutzen, um da ein System zu haben, was zukunftsfähig ist. Also jetzt nicht darauf zu setzen, ich warte mal noch ab und gucke, ob nicht noch eine bessere Lösung kommt, sondern eher der Vorreiter sein, ist deine Empfehlung.
Absolut, ja. Und du hattest es ja, komm mal einfach zum Eingang des Gesprächs wieder, dass du sagtest, es ist letztlich ja auch keine Revolution, sondern es sind Dinge, die oder schon vorbereitet sind, wo es jetzt marginale Änderungen gibt, sage ich mal, was die Systeme angeht. Und viele sind da ja schon auf dem Pfad und wir in der Gruppe grundsätzlich ja auch. Also wir empfangen ja schon regelmäßig elektronische Rechnungen. Wir arbeiten mit elektronischen Kassendaten, wir arbeiten mit digitalen Kreditorenmanagementsystemen und. Von daher ist das die Finalisierung letztlich des elektronischen Kreislaufes. Ne?
Das Ganze ist dann wieder eine neue Version der Verfahrensdokumentation, oder? Wenn jetzt der Pendelordner endgültig ausgesorgt hat und keine Mandanten mehr bei dir und mit einem Ordner unterm Arm daherkommen?
Ja, tatsächlich. Also es ist ja im Thema Verfahrensdokumentation, was du angesprochen hast, also letztlich die GOBD, also die Grundsätze ordnungsgemäßer Kassenführung und Buchhaltung, die gelten ja weiterhin. Also auch die Verfahrensdokumentation, die wir eigentlich jedem auch ans Herz legen, dass er sie für seine Prozesse dann letztlich auch niedergeschrieben hat, die sind dann im Zweifel jetzt anzupassen und oder überhaupt sollte man das vielleicht zum Anlass nehmen, darüber jetzt nochmal nachzudenken. Diese Prozesse, die man jetzt eh noch vielleicht noch mal einmal neu anpackt, dann auch entsprechend schriftlich zu dokumentieren, weil dann ist man insgesamt sowieso auf der sicheren Seite. Können wir nur empfehlen. Unterstützen wir auch dabei unsere Mandanten, auch andere gerne bei der Erstellung einer Verfahrensdokumentation. Also wer da noch Interesse hat, weißt du ja, kann sich gern an uns oder an unsere Kollegen deutschlandweit wenden. Da sind wir alle gut davor, denke ich.
Guter Hinweis, haben wir auch auf unserer Homepage, deswegen Etelatoga, Verfahrensdokumentation, auf jeden Fall sehr guter Hinweis. Wer schreibt, der bleibt auf jeden Fall. Ich fasse mal kurz zusammen, Hagen. Punkt 1 ist, die elektronische Rechnung kommt und sie kommt auch für die Kleinen, sie kommt für vor allem im B2B-Geschäft, also überall da, wo keine Umsatzsteuer gezogen werden kann, ist sie jetzt nicht so relevant. Bei Kleinunternehmen bei Kleinrechnungen bis 250 Euro reicht also auch noch die Quittung für einen Vorsteuerabzug oder Umsatzsteuerabzug. Und wenn ich hergehen möchte und mich darauf vorbereiten, je früher ich es mache, je besser es vorbereitet ist, umso einfacher wird der ganze Übergang, umso schneller erschließen sich meine Vorteile und du hilfst dabei. Habe ich das so richtig zusammengefasst?
Super, nicht nur ich, sondern wir alle. Also ich denke mal, der Steuerberater sollte da schon als, Hilfestellung dienen. Also nicht natürlich bei der technischen Umsetzung, aber wir stehen dann halt beratend auch zur Seite, ganz klar.
Ja, großartig. Du hast ja auch einen tollen Artikel dazu geschrieben, der für diejenigen, die das alle nochmal nachlesen wollen, sich dann angucken wollen. Vielleicht können wir dann in den Shownotes auch drauf verlinken. Dann steht das da auch nochmal drinnen. Wer eine Frage noch darüber hinausgehend hat, immer gern. Ihr wisst alle, wo man uns findet. Von daher nützt das Angebot und setzt die E-Rechnung um. Es hat sehr viele Vorteile für die Unternehmer und einmal richtig aufgesetzt auch viel Entlastung dann hinten raus. Ja, vielen Dank, Hagen. Vielen Dank nach Hamburg.
Danke. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Schöne Grüße nach Berlin und bis zum nächsten Mal.
Ja, wir machen wieder weiter dann mit Etelatoga informiert, immer dann, wenn was ansteht. Und von daher bleibt dran, bleibt neugierig und macht weiterhin guten Umsatz. Macht's gut.
Das war Etelatoga informiert, euer Branchenupdate für die Hotellerie und Gastronomie. Vergesst nicht zu abonnieren, damit ihr keine unserer zukünftigen Folgen verpasst. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Bis zum nächsten Mal.